Zuspruch am Montag, dem 19. Februar 2024. Losungs- und Lehrtext. Psalm 92,6. Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Offenbarung 15,3. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Adjektivische Angaben sind auch in der Bibel nicht immer empirisch nachvollziehbar. So auch die heutigen Bibelverse, der mit Adjektiven und deutsch gesprochen dem Wie-Wort nicht konkret genug erscheinen, nämlich die Angaben über die Werke Gottes, also die Gedanken. Erstens, nun, die Werke sind groß. Wie groß? In welcher Einheit werden sie gemessen? Und zweitens, die Gedanken sind sehr tief. Wie tief und wie umfangreich? Auch wenn man meint, es sofort zu verstehen, was gemeint ist, wenn die Werke so groß sind und die Gedanken Gottes sehr tief, bleibt für den analytisch denkenden Mensch diese Größenangabe hochgradig unbestimmt. Kein Architekt wird jemals ein so großes Haus oder einen so tiefen Brunnen graben können, wenn nicht konkrete Angaben oder Einheiten hinzutreten. Also zum Beispiel 5 Meter, 5 die Einheit, Meter, tiefer Brunnen. Vielleicht im Durchmesser 2,50 Meter wäre ein ziemlich großer Brunnen. Insofern wird deutlich, dass eine Fülle von biblischen Aussagen gerade nicht den Anforderungen spezifischer alltäglicher Handlungs- und Arbeitsweisen genügen. Die biblischen Verse bleiben gerade in einer seltsamen Art und Weise häufig unspezifisch, also nur mit Adjektiven ohne konkrete Größenangaben. Dies muss auch natürlich für die mosaischen Gesetze ausgesagt werden und haben in der Geschichte der Theologie als auch in der israelitischen Gesellschaft für eine Fülle von Interpretationen geführt. Wenn man beispielsweise den Feiertag heiligen soll, also den Sabbat von Freitagabend bis Samstagabend, und als Heiligen Gottes irgendwie in Israel einhalten soll, so besteht die Frage bis heute, wie viele Schritte darf ich denn an einem Sabbat gehen, um das zu unterscheiden von Ruhen und einer Arbeit. Nur ein Beispiel. Aus diesem Grunde sind die teils prosaischen Bibelverse oder sagenhaften Geschichten der Bibel immer dann Interpretationen und auslegungsbedürftigen Aussagen irgendwie vorbehalten. Wenn man nämlich konkrete, also empirisch messbare und nachvollziehbare Handlungsanleitungen in irgendeiner Form generieren will. Zum Beispiel, du sollst nicht töten oder du sollst Vater und Mutter ehren. Gilt dieses Vater und Mutter ehren auch dann, wenn sie vom Glauben abgefallen sind? Oder wie sieht es aus, wenn die Philister die Israeliten angreifen? Darf man dann wirklich nicht töten? Nun ja, also wie gesagt, Auslegungs- und Interpretationsspielraum. Sicher muss man bei Gedichten oder Prosa nicht alles auf eine Waage legen oder mit dem Zollstock messen, der ja nicht Zoll misst, sondern Meter, aber egal, weil nämlich das Sinnhafte von Gedichten und Prosa sich jenseits skalenhafter Überprüfbarkeit letztlich in dem jeweiligen Menschen und seinen emotionalisierten Bewertungen irgendwie entwickelt. Für jemand, der nur 1,50 Meter groß ist, ist groß vielleicht schon 1,60. Für jemand, der 1,90 ist, ist 1,70 eben nicht groß, sondern vielleicht klein. Gefährlich bei diesen Interpretationen wird es, wenn Menschen versuchen, diese Interpretation der Prosa so zu verallgemeinern und ein scheinbar alltagstauglich zu machen. Also letztlich ist es auch philosophisch und ethisch so gesehen, nämlich die Überforderung in einer irgendwie geartete transzendentalen Philosophie, vielleicht eines Immanuel Kants, oder zumindest die überstiegene Forderung, dass mein eigenes Handeln zu einem allgemeingültigen Gesetz gemacht werden kann, und dann ist das eigentliche Problem da. Bevor ich mich dem Einbrecher entgegenstellen kann, muss ich überlegen, wie denn ein allgemeingültiges Gesetz zu Einbruch und Umgang mit Einbrechern aussehen würde. Also ich komme faktisch, so wie Kant es eigentlich ja nachzeichnet, niemals dazu, im Alltagsleben irgendeine vernünftige Handlung zu begehen. Es ist eine rein theoretische Beurteilung und eben keine praktische oder empirische. Und all jene metaphysischen Irgendwie Ableitungen wie bei Plato noch in der Höhle oder bei Kant in der Transzendenz helfen irgendwie nicht weiter, wenn ich vor einem ganz konkreten Problem stehe, wie ich mit einem Mitarbeiter zum Beispiel umgehe, der die Dienstpflichten verletzt hat. Noch besser ist, das Evangelium hilft gerade auch nicht weiter. Denn die Art des Gutmenschentums, die man vielleicht dort hineinlegen müsste, um alltäglich zu sein, führt ja dann automatisch dazu, dass man auch Verbrecher oder die, die vielleicht sogar sexualisierte Gewalt anwenden, irgendwie gnädig behandelt. Und damit erst überhaupt die Möglichkeit für mehr Leid noch eröffnet. Wer letztlich, so meine Überzeugung, Prosa operationalisieren will oder sagenhafte Geschichten und somit für die Fülle der Menschen anwendbar machen will, dass sie sie einzuhalten haben, so meine gefestigte Überzeugung ist das nochmal, führt automatisch ins Scheitern. Denn die Fülle dessen, was dort versucht wird zu machen, ist nichts anderes als Pharisäertum, nämlich sicherzustellen, dass alles und jedes, was jemals passiert, in irgendeiner Form kasuistisch, also fallbezogen, bearbeitet werden kann. Das ist der Humbug der Vergangenheit und teils auch der Gegenwart und der Zukunft. Humbug. Womit wir bei dem heutigen Thema wären, nämlich Humbug bezeichnet ja, dass etwas vorgibt, bedeutsam zu sein, tatsächlich aber, wenn man es konkretisieren, irgendwie nur Schwindel wird und irgendwie eine törichte und vor allem eine missliebige Thematik beinhaltet. Das Wort stammt vielleicht aus dem Englischen, aus dem Slang irgendwie um 1750, es verliert sich aber irgendwie. Die Ursprungsdeutung des Humbugs in weiterem Humbug eben. Nun ja. Humbug beutet eben die Schwächen der Menschen und ihre Leichtgläubigkeit aus und führt quasi dazu, dass mit nicht nachprüfbaren Themen irgendetwas erbaut, erdichtet, erschwindelt oder irgendwie den Menschen plausibel gemacht werden soll. Ich habe mich ja und meine Theologie, also auch Betriebswirtschaft und Ökonomie, der Auseinandersetzung mit der jeweiligen Wirklichkeit und der Praxisanwendung verschrieben. Also inwieweit Theorien ihren eigenen Schiffbruch erleiden, also Humbug sind und Menschen etwas vorgaukeln. Die alleinige Glaubensprosa oder auch Gottesliebe, wie sie heute in beiden Versen deutlich wird, mag in unterdrückten Lebenssituationen hilfreich sein und vielleicht sogar angemessen, ist aber letztlich für den Alltag eine hinderliche Makulatur. Wer sich in ein Auto setzt und prosaisch Auto fahren will, dem muss der Führerschein abgenommen werden. Wer Gottesdienste lediglich zur Anbetung Gottes verwenden will, in dem muss die schöpferische Gottebenbildlichkeit diesem Menschen auch selbst abgesprochen werden, weil die Funktion des Geschöpfes, also der Mensch, eben mehr ist als nur ein trällernder Sklave oder herrenloser Roboter von Göttern. Deswegen ist Adoring, also das Anbeten irgendwie im Gottesdienst, zwar hilfreich, aber letztlich dumm und einem gottebenbildlichen Geschöpf unwürdig. Wir beten und singen mit Gefühl, mit Emotion und mit Verstand und nicht einfach drauf hinaus. Und sicher kann man andächtig über die Wunder Gottes im Leben sein, wenn aber die Andacht das Leben ist, ist man, so meine gefestigte Ansicht, auf dem besten Weg, die eigene Gottebenbildlichkeit mit Füßen zu treten. Die Aufgabe ist selber Schöpfer, Gestalter des Lebens und vor allem der Zukunft zu sein und vor allem das in dem Wissen, dass in Jesus als Christus Gott uns Zukunft schenkt und wir dieser Zukunft entgegenstreben dürfen. Immanuel Kant nannte seine Erweckung die Abkehr vom dogmatischen Schlummern, indem man menschlich formulierten Dogmen und Gesetze vergöttlicht. Da stimme ich ihm komplett überein, wobei wir heute in den statuierten Religionen eher von romantisierendem Selbstversagen und Dummheit ausgehen müssen. Wenn man glaubt, dass alle Menschen gut sind oder man mit Bomben die Zukunft Gottes herbeirufen könnte. Völlig abstrus und dagegen steht ja das Evangelium in unvergleichlicher Art und Weise, wenn statuierte Organisationsformen der Religion sich irgendwie vergöttlichenden Charakter zuschreiben, als das Gesetz quasi an die Stelle von Gott heben oder dem, was man glaubt, was jetzt die Mode sei. Wir handeln oder handeln nicht, ob richtig oder falsch, ist nicht das Thema, sondern wir versuchen, richtig und falsch zu handeln. Ob das morgen noch der Fall ist, Das ist relativ simpel. Das ist empirisch-analytisch festgehalten, und zwar im Gerichtsbuch Gottes. Zuspruch am Montag, dem 19. Februar 2024. Mein Name ist Dieter Becker und ich brauche keine Götter, um Zukunft zu gestalten oder wie Bonhoeffer sagt, Etsi, Deus non daretur. Wir handeln für die Zukunft so, als ob es Gott eben nicht gibt. Und religiös statuierte Götter schon gar nicht.